Er war die größte Hoffnung der an Hoffnungen nicht besonders reichen SPD und hat dann völlig überraschend vor einem halben Jahr erklärt, er steigt aus der Politik. Heute Abend haben wir die große Chance, bei 3 nach 9 zu erfahren, warum. Es ist sein erster Fernsehauftritt danach und ich freue mich sehr auf Kevin Kühnert. Herzlich willkommen. Bevor wir darüber reden, eine ganz andere Frage. Wie geht es Ihnen?
Mir geht's gut. Die Frage hat eine neue Bedeutung für mich bekommen, weil wir alle kriegen sie 100 Mal am Tag gestellt. Und wenn man einmal der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, dass es einem nicht gut geht, dann wird einem ab dem ersten Mal danach, dass jemand fragt, wie es dir geht, bewusst, jetzt kann ich gar nicht mehr lügen. Jetzt muss ich eine wirklich ehrliche Antwort geben. Aber jetzt mit 7 Monaten Abstand kann ich sagen, jetzt und so wie ich hier sitze,
geht's mir gut. Wie messen Sie denn gut? Wie messen Sie gut?
Da bin ich ein Bauchgefühlsmensch. Ich muss jetzt nicht jeden Tag so eine Bilanzierung machen. Und natürlich, wenn wir jetzt lange diskutieren und überlegen, fallen mir auch ganz viele Sachen ein, die, das geht jedem von uns so, die einen gerade betrüben. Aber so wie ich jetzt hier gerade sitze und durchs Leben gehe, geht's mir gut.
Das heißt, Sie stehen morgens auf und gehen abends ins Bett und haben das Gefühl, alles in allem war es, die Widrigkeiten außen lassen wir jetzt mal weg, war es ein guter Tag.
Das ist zumindest zuletzt häufiger der Fall gewesen. Jetzt muss ich nicht drum herum reden, die Tage, nachdem meine Tage jahrelang eine sehr, sehr harte Struktur hatten, eine, über die ich mir auch gar nicht mehr viel Gedanken gemacht habe, weil der Tag hat sich von alleine ergeben. Der Tag hat jetzt mehr Längen, um es mal so zu sagen. Das soll auch bald wieder anders werden. Ich bin ja jetzt in einer Phase, wo ich auch ein bisschen für mich überlegen muss, womit fülle ich diese Längen und diese Lücken.
Längen heißt auch langweilige Momente?
Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Langeweile ist ja nicht per se was Schlimmes, sondern kann ja Zeit sein, die man nutzt, um zu denken, kreativ zu sein, viel zu lesen, wozu ich nicht gekommen bin in den letzten Jahren, was ich sehr genieße.
Jetzt gehöre ich zu den Menschen, ich habe mich vielleicht, weil ich wusste, dass sie kommen, mehr beschäftigt mit ihnen als die viele der unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber ich muss gestehen, dass ich bis heute noch nicht so richtig verstanden habe, warum sie aufgehört haben. Nehmen Sie es mir nicht übel.
Nee, ist ja in Ordnung. Und nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich sage, ganz präzise kann ich es Ihnen auch gar nicht beantworten. Also es wäre ja das Einfachste, wenn ich jetzt einfach eine Diagnose zum Beispiel präsentieren könnte und sagen könnte, ich habe dann Burnout gehabt oder
den Begriff wollen Sie ausdrücklich nicht für sich
Nein, der trifft es lassen. Auch gar nicht im Ansatz, weil ich wirklich bis 3 Wochen vor meinem Rücktritt, das ist der Zeitpunkt, wo ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, das zu machen, auf meinem völlig normalen Leistungsniveau gewesen bin, wie ich das jahrelang auch gemacht habe. Und auch es gab keinen Moment, wo ich irgendwo in der Ecke saß und das Kartenhaus über mir zusammengebrochen ist. Das ist nicht der Punkt, aber ich habe mit der Zeit gegenüber vielen Sachen, die mich als Politiker professionell bedrückt haben, an dem, was ich in der Gesellschaft wahrnehme und was mir begegnet. Ich habe irgendwann einen Switch gemerkt von einem professionellen Umgang damit, also mich politisch diesen Phänomenen zu widmen und zu fragen, was muss man tun, um das zu bearbeiten, damit gesellschaftlich was anders wird, hin zu einer tiefen Bedrücktheit, die einfach entstanden ist. Über viele, seien es kleine Alltagsbegegnungen oder große gesellschaftliche Phänomene, bei denen sich so ein bisschen der Eindruck eingestellt hat, das ist vielleicht gar nicht mehr änderbar. Und hier markiere ich auch ganz klar, das kann sein, dass es hier dann pathologisch geworden ist an der Stelle. Also hier sitzt bestimmt jemand, der jetzt nicht einen präzisen journalistischen Blick auf all diese Sachen hat, sondern der auch mit der Emotion von jemand, der in diesem Strudel drin gewesen ist, auf manches unausgewogen heute zurückschaut.
Ich frage jetzt auch gar nicht mit dem journalistischen Blick, aber das, was Sie beschreiben, wie es bei mir ankommt, ja, diese Bedrückung, aus der man gar nicht mehr so richtig rauskommt. Das klingt für mich wie eine Depression. Wäre das für Sie ein viel zu belasteter Begriff?
Es ist wie mit vielen Begriffen, mit denen wir so im Alltag hantieren. Das weiß man als Politiker dann insbesondere. Wenn wir nicht alle ein gemeinsames Bild davon haben, was der Begriff mein, völlig egal, ob wir über Klimawandel, Depressionen, Linksgrün oder was alles so kursiert an Begriffen reden, dann versuche ich, diese Begriffe zu umschiffen. Weil ich will ja nicht die Hoheit über ein Wort haben, sondern ich will, wenn ich mich äußere, dass Leute in ihren Worten und ihren Empfindungen danach gut verstehen, was treibt den um, was hat er beobachtet, was sieht er in der Welt. Und deswegen will ich lieber präzise über Phänomene und Wahrnehmungen sprechen, über Begebenheiten, in denen ich mich wiedergefunden habe und wo ich einfach das Gefühl habe, da Na gut, verändern sich Sachen in der Gesellschaft.
Dann lassen Sie uns präzise werden. Wobei ich einfach anmerken möchte, ich finde es überhaupt nicht ehrenrührig, ich finde es in keiner Weise stigmatisierend, wenn, weil das ganz viele Menschen kennen, wenn sie gesagt hätten, ja, ich war auch depressiv. Also es ist ja nichts Schlimmes.
Aber ich weiß es nicht. Und ich finde, das ist dann auch eine Sache, die ist dann für mich. Also wenn dieser Punkt jetzt entstehen sollte, dass mir das dann auch irgendwann noch mal jemand attestiert oder so, dann hilft mir das sicherlich oder würde das helfen, genauer zu wissen, wie bearbeitet man das, so wie man dann weiß, wie man eine Sehkrankheit mit welchen Tabletten bearbeitet. Aber die Beobachtungen, die ich gemacht habe in meinem Job als Politiker, die sind unabhängig okay, davon, die sind
objektivierbar. Das meinte ich mit präzise. In diesen letzten 3 Wochen, bevor Sie verkündet haben, Sie hören auf, gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, ich bin so jung und vielleicht möchte ich es doch nicht weitermachen?
Nein, nicht ein Schlüsselerlebnis. Es hatte sich dann einfach vieles angesammelt und also es gab eine völlig banale Besprechungssituation, wie es sie zu Tausenden in meinem Alltag gegeben hat. Und da ist, manchmal gibt es so Momente im Leben, wo einem sowas so sehr schlagartig bewusst wird. Aber nicht, weil dort irgendwas Weltbewegendes passiert wäre.
Was war dieser Moment? Da bin ich neugierig. Was war das?
Es ist eine dienstliche Besprechung im Willy-Brandt-Haus, also der Parteizentrale der SPD gewesen, die ich ja als Generalsekretär, ich weiß immer gar nicht, wie viele Leute mit diesen Begriffen was anfangen können. Generalsekretär ist der letztlich politische Geschäftsführer einer Partei. Also ich habe die Parteizentrale geleitet und das war eine Besprechung, die sich mit der Vorplanung des Bundestagswahlkampfes beschäftigt hat. Jetzt muss man immer dazu sagen, das war September letzten Jahres. Ampel existierte noch, regulärer Wahltermin war ein Jahr später, also alles noch weit weg. Und es ist eine Besprechung gewesen, die bei mir ganz große Denkprozesse über die Fragen von Selbstwirksamkeit im politischen Betrieb ausgelöst hat.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit?
Die Frage, mache ich hier eigentlich einen Unterschied? Ich glaube, eine Frage, die sich viele stellen. Ich habe das bei Giovanni Zarrella auf eine künstlerische Art vorhin genauso mit den Selbstzweifeln und so rausgehört. Und ich glaube, viele kennen das, diese Frage, bin ich hier eigentlich, bin ich hier richtig? Gebe ich dem ganzen Schubs in die richtige Richtung? Gebe ich dem hier überhaupt gerade einen Schubs? Oder ist das nicht total austauschbar? Und wenn statt meiner hier Peter Schulze sitzen würde, dann würde die Besprechung genauso laufen und der Wahlkampf wäre genauso vorgeplant. Und so, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil mir ist schon klar, natürlich gibt man so einem Amt auch einen Schubs und ich kann auch ganz viele Sachen auf der Habenseite notieren. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich eine tiefe innere Unzufriedenheit mit der Beantwortung der Frage habe, was ist mein Impact, mein Fußabdruck eigentlich, den ich hier jetzt nach so vielen Jahren Volleinsatz bilanzieren kann.
Haben Sie angefangen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, über dieses Unbehagen?
Ja, ich habe natürlich mit anderen gesprochen, dann auch nachdem ich das für mich innerlich so festgestellt hatte. Aber ich war entschieden.
So schnell dann?
Ja, es ist, manchmal gibt es diese Momente im Leben, da fühlt man einfach, das ist jetzt die Entscheidung und die ist richtig. Heute kann ich mit 7 Monaten Abstand auch sagen, die war auch richtig, die Entscheidung. Also ich bereue das nicht und ich kann auch heute nicht sagen, ich habe aus einer Emotion heraus entschieden und hätte ich mal 3 Wochen durchgehalten, dann wäre es anders gewesen. Nein, es war richtig und ich mache solche Sachen auch sehr stark mit mir selber aus, bin viel im inneren Dialog mit mir. Und das ist einfach meine Art, damit umzugehen.
Gab es Situationen der Bedrohungen, denen heute viele Politiker, Politikerinnen ausgesetzt sind, die Sie auch haben zweifeln lassen, ob es das wert ist?
Ja, die gab es auch viele. Ich stehe bestimmt bei weitem nicht an der Spitze, weder zahlenmäßig noch qualitativ derjenigen in der Politik oder überhaupt in der Öffentlichkeit, die da was erlebt haben. Aber es gab diese Momente, Anfeindungen,
geben Sie doch mal, körperliche damit die Menschen, die uns jetzt zuschauen, naja, eine Vorstellung haben, wie das aussieht.
Das ist, Sie müssen sich ja klar machen, ich habe, glaube ich, am Ende, kann es jetzt nicht genau sagen, aber einen Bekanntheitsgrad von sicherlich 70% oder so gehabt. So, und das 24-7, ne? Man geht ja dann nicht in den Feierabend und ist wieder anonym, sondern Sie sind dann 365 Tage im Jahr bekannt, und zwar für etwas Bestimmtes als Politiker. Und ich glaube, wer sich das vorstellen will, muss sich einfach einmal überlegen, durch den eigenen Alltag mit einem Schild um den Hals zu gehen, auf dem draufsteht, was man bei der letzten Bundestagswahl gewählt hat. Man ist ja dann nicht damit bekannt, dass man den Film gemacht hat oder ein schönes Lied gesungen hat, sondern man ist dafür bekannt, eine Position zu beziehen, die im Falle der SPD 84% der Leute bei der letzten Wahl nicht gewählt haben. Da kann man sich jetzt einfach mal vorstellen, was das so, wie viele Begegnungen es gibt, die auch potenziell konfliktbehaftet sind. Und manche sind auch nicht nur potenziell konfliktbehaftet, sondern konkret. Auch, ja. Genau. Und ich habe kein Problem damit, wenn Leute mich treffen und das zum Anlass nehmen, um eine Frage zu stellen oder auch eine Kritik zu äußern. Das ist in Ordnung. Das gehörte alles zu dem Job dazu. Nein, es geht um Gewaltfantasien, die offensiv geäußert werden.
Ihnen gegenüber
geäußert werden. Ja, die Kopfabgesten, laute Gespräche in öffentlichen Verkehrsmitteln darüber, was man mit einem gerne machen würde. Ein Ei, was mir bei einer Veranstaltung an den Kopf gehauen wurde, wo man sagen kann, meine Güte, ist es ein Ei. Aber die Frau, die da 30 Zentimeter vor mir stand und mir einen sehr emotionalen, fünfminütigen Vortrag über ihre Sicht auf die Corona-Pandemie gehalten hat, die holte dieses Ei unvermittelt aus der Tasche. Und sie hätte auch was anderes aus der Tasche rausholen können als ein Ei. Und das ist einfach, das ist sehr viel. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, ich sitze hier nicht, um zu jammern über den Politikbetrieb oder wie schlimm es Politikern geht. Das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Sie machen auch überhaupt nicht diesen Eindruck.
Nein, aber mir ist es wirklich wichtig, weil mir klar ist, es gibt viele Leute in der Gesellschaft, das können wir verurteilen, aber die denken sich innerlich, den konnte ich noch nie leiden, das fasst mich jetzt nicht sehr an, wenn der über seine Erlebnisse berichtet. Mir geht es darum, als jemand, der viele Jahre jetzt unterwegs war einfach im Land, in tausenden Gesprächen, dass ich den Eindruck habe, was mir und anderen in der Politik da widerfährt, sind Boten von einer Veränderung, die in unserer Gesellschaft passiert. Und nicht nur im Umgang mit Politikern eine Veränderung, sondern eine Veränderung im Umgang damit, wie wir Konflikte nicht mehr aushalten im Alltag, mit Andersdenkenden nicht mehr reden können. Das kennen viele von Familienfeiern, das kennen viele davon, dass sie bei der Mittagspause auf der Arbeit sich nicht trauen, was zu sagen, wenn andere am Tisch was Blödes gesagt haben. Ja. Das ist, wenn man mit Fußballfans redet, die nicht mehr in Ruhe das letzte Spiel diskutieren können, sondern sofort Trainer herausfordern. Wir leben in einer Welt, die immer ungewisser wird. Und wir haben eine Sehnsucht, das verstehe ich auch menschlich, von vielen Eindeutigkeit zu haben. Eine uneindeutige Welt und die Sehnsucht nach immer mehr Eindeutigkeit. Und die äußert sich in einer Radikalisierung und teilweise eben auch in Gewalt, in gewalttätiger Sprache und manchmal auch in der Tat.
Und heißt das umgekehrt, es fehlt auch an Wertschätzung?
Wahrscheinlich auch das, aber das ist, damit kann ich oder konnte ich gut umgehen. Das ist einfach, das macht man sich klar in der Politik. Man wird eben nicht mit einer künstlerischen Leistung bekannt, die die meisten Leute gut finden, sondern man ist dann mit etwas Streitbarem bekannt. Und ich bin ein Mensch, der gerne streitet, im besten demokratischen Sinn. Also ich fand das nie schlimm, wenn ich am Bahnhof auf den Zug gewartet habe und jemand die Gelegenheit genutzt hat, mit mir über das Heizungsgesetz oder sowas zu diskutieren. Es ist völlig in Ordnung. Es ist auch ein großes Privileg in diesem Job, wenn man tägliches Feedback bekommt, aber wenn man als so eine Boxbudenfigur irgendwie angesehen wird, so hau den Lukas mäßig, ja, wo jeder noch mal draufhauen darf unter großem Gejohle, das ist einfach so funktioniert Gesellschaft am Ende nicht.
Sie haben gesagt, Sie sind ja, Sie haben gerade zu verstehen gegeben, dass Sie streitlustig, vor allen Dingen auch streitfähig sind. Nun ist bekannt geworden, dass Ihr Lebenspartner ein FDP-Parteibuch hat. War das für Sie erstmal ein Schock?
Als ich das festgestellt habe? Nee, das wusste ich von vornherein sozusagen. Nein, ich bin auch nicht schockiert davon, dass Leute Mitglied in der FDP sind. Oder
nein,
so.
Das ist allgemein so. Nicht, aber sozusagen in den eigenen vier Wänden?
Ja. Ich bin damit groß geworden, andauernd von Paaren und Ehepaaren, jahrzehntelang Ehepaaren umgeben zu sein, die sich quasi bis an ihr Lebensende darüber gestritten haben, wie Betthälften aufgeteilt werden und wer wann wie zu sehr schnarcht. Ich glaube, das ist dann in Ordnung, auch zu Hause über die Aktienrente oder so miteinander zu streiten.
Das geht schon klar. Gar nicht gegen die FDP. Umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso.
Das ist genauso großer Schock gewesen.
Genau. Absolut. Nicht lange her, vor ein paar Wochen, sich verabschiedet aus dem Bundestag. Sie hatten ja ein Bundestagsmandat direkt erobert und haben eine Rede gehalten, die Eindruck hinterlassen hat. Wollen wir sie uns noch einen kleinen Ausschnitt gemeinsam anschauen?
Ja. Wenn ich jetzt Nein sage, machen wir es nicht? Oder?
Nee.
Gerne.
Wir müssen zum Schluss kommen.
Jeder Bundeskanzler muss wissen, was im Volk gesprochen wird, und es muss ihn beschäftigen. Ein Bundeskanzler aber, dessen Mund bloß wiedergibt, was sein Ohr zuvor gehört hat,
müssen zum
der
Schluss
ist
kommen.
Nicht mehr als eine Echokammer auf zwei Beinen. Und Echokammern haben wir schon genug in unserer Gesellschaft. Schützen wir das, was wir lieben, schützen wir unsere Demokratie. Ich tue das in Zukunft von außen. Bitte tun Sie es von hier drin. Vielen Dank.
Haben Sie in Ihrer Fraktion großen Applaus bekommen? Leute standen. Gab es auch Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien?
Ja, zahlreich. Es haben auch laut Protokoll Kollegen anderer Fraktionen geklatscht. Das hatten mir auch in den Monaten vorher schon viele geschrieben. Und das hat mich fast mehr noch gefreut, weil ich so meine Art, Politik zu machen, auch immer verstanden habe. Streitbar in der Sache, dafür sind wir da in der Politik. Es gibt auch ganz viel auszudiskutieren in der Gesellschaft, aber immer persönlich verbindlich, fair, in Respekt vor dem anderen, ohne andere Leute zu karikieren, zu überzeichnen, zu verdammen, weil ich eben selber zu oft erlebt habe, wie das ist, karikiert und verzerrt zu werden. Und deswegen,
weil Sie erfahren haben, dass es wehtut.
Ja, das ist ja natürlich. Ne, wenn man halt nicht eine Seele mit 3 Meter Hornhaut drumherum hat, sondern da auch was dran kommen lässt, was ich glaube gut finde, dann fasst einen das an. Dann verlieren wir Leute für die Bearbeitung von Politik und von Gesellschaft, die wir da eigentlich gut brauchen könnten. Und deswegen ist mir dieser anständige Umgang miteinander wichtig und eben auch dann auch das zurückzugeben und zum Beispiel zu sagen, da sind Leute von anderen Parteien, ja, deren Partei wähle ich nicht, aber das sind anständige Leute.
Wir haben Sie zum Teil gesehen in diesem Ausschnitt, aber Sie haben alle großen, also alle berühmten Politiker kennengelernt. Gab es welche, mit denen es Ihnen nie gelungen ist, mal ein Gespräch zu führen unter 4 Augen?
Also wenn ich eins gesucht habe, dann ist es eigentlich immer auch möglich gewesen, wie immer im Leben mit unterschiedlicher Tiefe und Intensität. Aber eigentlich hat sich immer bestätigt, wenn man so ein Gespräch sucht, kriegt man Leute ein Stück weit noch mal von der anderen Seite. Nicht so, dass man mit allen in Urlaub fahren würde am Ende, aber das ist normal im Leben. Nur, das, ich will jetzt gar nicht so ein billiges AfD-Bashing daraus machen, weil es setze ich immer ein bisschen als gesetzt voraus, dass die meisten sich darüber im Klaren sind, dass diese Partei auch in den Instrumenten, die sie wählt, was anderes macht. Aber tatsächlich muss man eben betonen, hier ist die Linie auch im Umgang miteinander. Ich habe nie erlebt, dass ich mit einem AfDler vor einer Talkshow oder so auch nur ein Smalltalk-Gespräch über irgendwas sinnvoll hätte führen können, weil immer klar ist, so wie die Partei agiert und die führenden Persönlichkeiten sich äußert, hier geht es nicht darum, unser Steuerkonzept auseinanderzunehmen oder so, sondern hier geht es darum, das System von innen kaputt zu machen, die anderen verächtlich zu machen, nicht das Einende, sondern immer nur das Trennende zu suchen. Und da muss man eine Linie ziehen und da braucht man auch nicht den guten Menschen drin suchen, man wird ihn nicht finden.
Ich bin nicht ganz sicher, ob wirklich es nicht Menschen gibt, die dann auch irgendeine gute Seite haben. Aber das ist ein anderes Thema, habe ich meine Zweifel. Aber wir haben ja vorhin bei diesem Ausschnitt gehört, die Bundestagspräsidentin, die sagte, wir müssen leider zum Schluss kommen. Zwei Fragen habe ich trotzdem noch, in der großen Hoffnung, dass ich sie noch unterbringen kann. Die eine ist, Sie haben den Willen zum Ausdruck gebracht, rauszukommen, auch aus der Öffentlichkeit, dass einen jeder erkennt und framed. Wir freuen uns natürlich riesig, dass Sie heute hier sind. Aber warum gehen Sie dann in eine Talkshow?
Das ist ein Missverständnis. Ich habe nicht den Wunsch geäußert, da rauszukommen. Mir ist klar, und nach den letzten 7 Monaten noch mal mehr, dieser Status der öffentlichen Person geht nicht mehr weg. Also vielleicht, wenn ich in 40 Jahren sehr viele Falten habe und dann nicht mehr wiedererkennbar bin oder so. Aber das ist jetzt so. Das ist auch für mich ein wichtiger Erkenntnisprozess gewesen, nämlich für die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ich brauche nicht versuchen, nach irgendetwas zu suchen, bei dem ich in der Masse untergehe, weil dieses Gesicht und was ich in der Vergangenheit gemacht habe, jetzt einfach zwangsweise dafür sorgt, dass ich immer auch öffentliche Person bin. Das ist mal gut und mal schlecht, aber vor allem ist es Tatsache. Ich muss damit jetzt umgehen.
Und was ist der Grund, dass Sie sagen, ich will mich auch erklären?
Weil ich in diesem Betrieb drin gewesen bin in den letzten Jahren, eine große Wertschätzung für ihn habe und für die Leute, die Zeit und Energie in den politischen Betrieb reingebe, und weil ich glaube, dass ich Beobachtungen und Erfahrungen zu teilen habe, die über Politik-Voyeurismus hinausgehen. Ich werde keine Bücher schreiben über wer mit wem und wie lief diese Sitzung ab und wie hat der Kanzler sich hinter verschlossenen Türen geäußert und trinkt da seinen Kaffee mit Milch und Zucker oder so. Das ist banal, das ist alles egal, sondern ich kann teilen, was jemand erfahren hat, der als politischer Protagonist, als Teil der großen gesellschaftlichen Debatte viele Jahre quer durchs ganze Land unterwegs gewesen ist und dem ausgesetzt war.
Okay, letzte Frage. Ich habe ein bisschen recherchiert, was Sie jetzt vorhaben. Ich weiß, dass Sie zum Beispiel gerne wandern würden, ein paar Monate. Große Tour, auch sehr weit nach oben gehen wollen. Da werden Sie auch nicht von so vielen Menschen erkannt. Und ich habe erfahren, dass Sie gerne ein Instrument beherrschen würden, das mir so unbekannt war, dass ich erst mal googeln musste.
Glasharfe.
Nee? Ja, es geht in eine ähnliche Richtung.
Hackbrett.
Ja.
Ah. Weißt du, was ein Hackbrett ist? Mhm. Ist ja toll. Giovanni, du als Musiker?
Hackbrett?
Ja.
Kenn ich nur aus der Küche.
Hackbrett. Seiteninstrument.
Aber wir sehen genau. Was ist es? Ein Seiteninstrument, was mit so Klöppeln gespielt wird und gerade im alpenländischen Raum viel auch Einfluss genommen hat auf die Musik dort. Und ja, danke, dass Sie die Möglichkeit geben, weil ich suche seit geraumer Zeit in Berlin, wo ich nun mal lebe, irgendwen, der sowas unterrichtet. Wenn das also auf diesem Weg jemand mitbekommt, bitte an die Redaktion.
Katja Riemann. Katja weiß jetzt schon.
Eine Idee.
Ja, also, herausragend. Hat sich der ganze Besuch schon gelohnt.
Darüber hinaus hat sich der Besuch gelohnt, jedenfalls für uns. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie Ruhe finden und hin und wieder auch ein paar Glücksmomente.
Kommen Sie zurück in die Politik.
Das haben wir. Ja. Das hat Katja. Danke.